Der Rechtsruck ist in der demokratischen Öffentlichkeit allgegenwärtig. Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass wir es seit Jahren mit einer kontinuierlichen Rechtsentwicklung auch in Deutschland zu tun haben. Auf dem Forum Aktiv für Demokratie in Betrieb und Gesellschaft, das im April 2024 im Bildungszentrum Berlin stattfand, haben aktive MetallerInnen daher neben Analyse und Debatte vor allem gemeinsam an ihrer Debattenfestigkeit und am praktischen Vorgehen gegen Spaltung und Rechtspopulismus im Betrieb gearbeitet, haben sich ausgetauscht, voneinander gelernt, Netzwerke geknüpft und ausgebaut. Besonders nach der Europawahl, vor den bedeutenden Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern und während vieler Kommunalwahlen in 2024 beschäftigt das Thema alle Gewerkschaften und Demokratinnen noch intensiver als bereits zuvor. Einige der Diskussionsbeiträge der Veranstaltung haben wir für euch zum Nachhören mitgeschnitten.
Da würde ich gerne einen Ausflug in ein Land machen, was gestern ganz kurz erwähnt wurde, nämlich nach Finnland. Wer von euch war schon in Finnland? Schönes Land, finnische Gesellschaft, sehr egalitär, sehr ruhig, sind gerade bei dieser komischen Befragung als die glücklichste Bevölkerung der Welt nominiert worden. Also man könnte eigentlich sagen, in Finnland ist alles in Ordnung. Wenn man sich im Moment auf den Websites der finnischen Gewerkschaften rumtreibt, und Finnland hat einen unglaublich hohen Organisationsgrad, was damit zu tun hat, dass die Sozialversicherungsbeiträge in Finnland durch die Gewerkschaften eingesammelt und die Versicherungen auch ausgezahlt werden, dann findet man auf Finnisch große schwarze Bilder mit dem Wort Streik. Und wenn man auf den Seiten zurückblättert, dann kommt man an den Punkt und stellt fest, das geht seit Oktober so. Ganz nüchtern betrachtet, Finnland erlebt seit Oktober letzten Jahres eine enorme Streikwelle. Wirklich ganz dramatisch. Wer von euch hat davon schon was mitgekriegt? Finnland hat eine relativ kleine Bevölkerung im Vergleich zur Bundesrepublik. Von daher ist es umso dramatischer, wenn man sich vorstellt, dass da in diesem Jahr ersten beiden Februartage 300.000 Leute im Streik waren. Das sind ungefähr 4 Millionen umgerechnet auf die hiesige Bevölkerung. Ich glaube, einen Streik mit so einer Beteiligung hatten wir hier noch nicht. Da lag wirklich die gesamte Arbeitswelt lahm. Die hatten dann nochmal 3 Wochen später eine ähnliche Streiksituation. Da ist einen Tag lang vom Flughafen in Helsinki und in Tampere kein einziges Flugzeug gestartet. Das Land lag einfach lahm. Und wenn man sich fragt, was ist eigentlich passiert, dann lohnt es sich mal anzugucken, was sagen eigentlich so die Leute, die in Regierungsverantwortung sind. Da gibt es das Zitat, die Gewerkschaften agieren wie die Mafia. Wenn man überhaupt danach googeln sollte, dann ist der Begriff Mafia-Streiks, glaube ich, das Wort, unter dem man am besten was findet in deutscher Sprache, wobei auch das nicht viel ist. Und der Vorwurf ist schon ziemlich heftig, weil was die Mafia ist, das wissen wir. Das ist die Organisation, die irgendwie mordend und erpresserisch Italien eine ganze Weile in den 80er und frühen 90er Jahren nicht lahmgelegt, aber doch ziemlich terrorisiert hat. Und unser gewerkschaftlicher Anspruch ist eigentlich ein anderer. Also wir sind nicht die Mafia. Wir sind unangenehm. Dann gibt es das Zitat, das Recht auf Arbeitskampfmaßnahmen ist eine sinnlose Unannehmlichkeit. Ich meine, dass die Arbeitgeber das sagen, das geschenkt, ja. Die sind natürlich in jeder Streik- und in jeder Arbeitskampfsituation diejenigen, die sich gleich mit Leben und Tod bedroht fühlen. Aber das sagen Minister. Das sagt der zuständige Minister für Arbeit. Dann wird das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Gewerkschaftsführer all diejenigen, die nicht an den Streiks teilnehmen, bestrafen. Und zwar mit Geldstrafen. Es gibt die Geschichte, man hätte Leute irgendwo eingesperrt, man hätte sie aus der Gewerkschaft rausgeschmissen, man hätte rückwirkend irgendwelche Gewerkschaftsbeiträge erhöht und anderes mehr. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Aber das macht deutlich, die können sich nicht vorstellen, dass die Leute aus eigener Empörung heraus auf die Straße gehen. Ich meine, das kennen wir natürlich auch in gewisser Weise, wenn die Leute streiken, ja, ihr geht ja nur mit, weil ihr müsst und so weiter. Und eines meiner Lieblingsargumente ist, die Wählenden hätten ja der Regierung, das ist eine Koalition, zu der komme ich gleich, wer da drin sitzt, ein Mandat zur Durchführung dieser Reformen gegeben, ja? Ihr habt genau das gewählt und deswegen sind die Gewerkschaften jetzt in dem, was sie machen, nämlich zum Streik aufzurufen, illegal unterwegs. Das sind so die Stimmen. Und jetzt ist die Frage, was ist passiert? Weil, dass da eine ziemliche Krise im Land herrscht, ist, glaube ich, damit offensichtlich. Finnland hat am 2.4.2023 gewählt, was jetzt noch nicht so wahnsinnig einen Neuigkeitswert hat, weil das wird hin und wieder gemacht. Die hatten vorher eine sozialdemokratisch angeführte Regierung. Sanna Marin ist vielleicht ein Name, der euch bekannt ist. Eine sehr junge sozialdemokratische Ministerpräsidentin, die sehr aktiv auch auf sozialen Medien war, was dann dazu geführt hat, dass sie massiv angeschossen wurde, weil sie auch private Bilder gepostet hat. Und bei der Parlamentswahl ist als stärkste Partei rausgegangen die Nationale Sammlungspartei. Die ist rechtskonservativ. Die sind, so halbwegs vergleichbar mit der CDU. Die CDU hat allerdings einen Arbeitnehmerflügel. Das hat die Nationale Sammlungspartei in Finnland nicht. Und damit fehlt ein ganz wichtiges Korrektiv. Weil spätestens, wenn man bei uns vor allem nach NRW guckt und sowas, dann gibt's immer die CDA-Leute, die sagen, nee, aber das könnt ihr jetzt mit euren möglichen neoliberalen Politikvorstellungen nicht machen. Weshalb es da dann immer auch ein einigermaßen soziales Agreement gibt. Auch wenn der Herr Merz möglicherweise was anderes möchte. Also das heißt, die CDU ist da weitaus sozialer unterwegs als die Sammlungspartei. Die sind in den Wahlkampf gegangen gegen den Anstieg der Staatsverschuldung. Das klingt für uns sehr vertraut, Schuldenbremse und anderes mehr. Um Gottes Willen, schwäbische Hausfrau oder karelische Hausfrau oder wer auch immer, wir müssen unser Geld zusammenhalten. Und ganz großes Thema Steuersenkungen. Was ja möglicherweise, wenn man Steuern senkt, Konsequenzen hat für all die Einrichtungen, all das, was aus Steuern finanziert wird. Das muss ich euch nicht erzählen. Zweite Partei mit der nächsten hohen Zustimmung sind die Finnen, die sich mal gegründet haben mit dem Namen die wahren Finnen. Da kann man schon mit der Bezeichnung feststellen, dass das wahrscheinlich in eine politische Ecke geht, die eher schwierig ist. Die haben ihren Namen dann irgendwann geändert. Ich finde das dämlich, weil wenn man über Finnen redet und über Finnen redet, dann verwechselt man die Finnen. Ich werde, glaube ich, zum besseren Verständnis bei den wahren Finnen bleiben. Also ich bin Historikerin, ich darf das alte Begriffe verwenden. Das ist eine klar rechtsextreme Partei, die auf EU-Ebene eng mit der AfD verbandelt ist. Deren Wahlkampfthemen waren eine strikte Einwanderungspolitik, also eine absolute Begrenzung und einen Stopp von Zuwanderung. Sie haben klar plakatiert, sie wollen arbeitslose Migrantinnen und Migranten abschieben und alle Leute mit Migrationshintergrund dazu einladen, darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll wäre, in ihre Heimatländer in Anführungszeichen zurückzukehren, beziehungsweise einfach das Land zu verlassen ohne irgendeine klare Zielrichtung, Hauptsache raus aus Finnland. Das waren die Themen. Hinzu kam Betonung eines starken Nationalstaates. Die haben sich ähnlich wie die AfD im Vorfeld der Wahl ziemlich darüber zerlegt, ob sie einen Fexit wollen, also den Austritt Finnlands aus der EU oder nicht. Haben dann ähnliche Variante in ihrem Parteiprogramm mit starken Forderungen und wenn die nicht erfüllt werden, dann überlegen wir aber tatsächlich diesen Fexit voranzutreiben und eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Das waren die Themen, mit denen sie angetreten sind. Und diese Parteien sind in eine Koalition gegangen mit den kleinen Christdemokraten und der Partei der schwedischen Minderheit. Es hätte auch Koalitionsmöglichkeiten gerade zwischen den Christdemokraten und den Sozialdemokraten gegeben, das wollten die nicht. Und Finnland hatte dann tatsächlich nach einer sehr, sehr komplizierten und lang andauernden Koalitionsverhandlung im Spätsommer letzten Jahres, Frühherbst, ich glaube Anfang September, eine Koalition, in der diese Rechtskonservative mit der rechtsextremen Partei in der Koalition ist. Kurzer Blick auf uns, wenn ich mir überlege, wie wir nach Ungarn geguckt haben, wie wir nach Österreich geguckt haben, als die FPÖ in die Koalition gegangen ist, dann finde ich es wirklich empörend wahrzunehmen, wie wenig wir auf diese politische Entwicklung in Finnland abgezielt haben. Zumal das jetzt für uns auch nochmal ganz interessant ist, weil die wahren Finnen haben eine ganz starke Zustimmung gewerkschaftlich organisierter bekommen. Das liegt ungefähr 5 Prozentpunkte über dem der Bevölkerung insgesamt. Die Gewerkschaften hatten eins und eins zusammengezählt und gesagt, wenn die für Steuersenkungen sind und neoliberale Wirtschaftspolitik machen wollen, dann läuft das auf Einschnitte ins Sozialsystem zurück und haben das auch eindeutig aus den Programmen der beiden Parteien rausdestilliert und den Leuten gezeigt. Aber was der Hauptpunkt war, warum die Leute die wahren Finnen gewählt haben, das war das Versprechen der Umsetzung einer rassistisch motivierten Politik. Alles andere war völlig egal. Ich habe relativ gute Kontakte nach Finnland, weil wir seit ein paar Jahren einen Austausch als Bildungszentrum haben mit der finnischen Metallarbeitergewerkschaft. Kommen alle 2 Jahre zu uns, Mit der Kollegin bin ich permanent im Austausch und die hat mir im Vorfeld schon gesagt, was die da alles versucht hatten, Seminare durchgeführt und anderes und die Leute sind da einfach wie durch einen Tunnel durchgegangen. Dann hatten wir letztes Jahr nach den Wahlen ein Seminar hier mit finnischen Gewerkschaftern, da war ein wahrer Finne dabei. Das fanden sie jetzt auch nicht so problematisch, den mitzunehmen. Die bilden Funktionäre aus, das war ein angehender Funktionär, mit dem hatten wir diskutiert. Der war natürlich oben auf und hat auch sehr wohlwollend über die AfD und ihre Politik gesprochen. Und im Herbst letzten Jahres, im Oktober, bin ich angefragt worden, mit einer finnischen Delegation zu diskutieren. Dann habe ich mit denen diskutiert. Die wollten wissen, Krisenszenarien, IG Metall, wie reagieren wir auf die Inflation und sowas. Und nachdem wir fertig waren, habe ich gefragt, wie sieht's denn jetzt bei euch in Finnland aus? Und dann haben die angefangen, über diese zu dem Zeitpunkt noch im Planungsstadium befindlichen Streiks zu berichten und waren genauso schockiert wie ich, dass das eben in Deutschland in der hiesigen Presse keine Rolle spielt. Die Regierungspraxis, und das haben die wenige Tage, nachdem die Regierung im Amt war, begonnen. Die haben drastische Kürzungen der Sozialleistungen, also genau das, was die Gewerkschaften im Vorfeld gesagt haben, wenn wir Steuern senken und wenn wir diese ganze liberale Wirtschaftspolitik durchführen wollen, dann ist es aus deren Logik heraus notwendig, Sozialleistungen zu kürzen. Und das hat ganz massive Auswirkungen auf einen Großteil der Leute, die die Wahlen finden, gewählt haben. Weil das sind Leute in Transferleistungsbezug, das sind Alleinerziehende, das sind Leute mit geringem Einkommen, die auf Aufstockungsleistungen angewiesen sind. Das bedeutet für Leute, die im ganz geringen Einkommensbereich sind, im Monat im Schnitt ein Verzicht auf 500 Euro. Das ist einfach auf die Weise nicht machbar. Da werden Kita-Plätze nicht mehr bezuschusst und anderes mehr. Das auch sofort umgesetzt. Erinnert ein bisschen an Italien mit Meloni, die Sozialleistungen gekürzt hat. Die haben die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmerseite drastisch bestritten bei Tarifverhandlungen. Also Gewerkschaften haben nur noch sehr eingeschränkte Möglichkeiten, überhaupt in Tarifverhandlungen zu gehen. Sie versuchen, das auf eine rein betriebliche Ebene zu ziehen. Und die Gewerkschaften, ja, wer ist Tarifpartner? Gewerkschaften, das muss ich euch jetzt nicht erklären, die sind da einfach raus. Was jetzt auch schon in den ersten Branchen, weil in einigen Branchen lief jetzt im Herbst die Tarifrunde, zu massiven Lohnkürzungen und Einschnitten geführt hat. Sie haben die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall beschnitten. Das trifft natürlich bei uns Metallerinnen und Metaller etwas, was ziemlich schmerzt, weil ihr erinnert euch, 56, 57, der zu dem Zeitpunkt längste Streik, den die IG Metall geführt hat, um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in Schleswig-Holstein. Das ist die so jetzt in Finnland, dass die ersten 4 Tage keine Lohnfortzahlung gezahlt wird und dann für den weiteren Verlauf der Krankheit, ich glaube, nur 60%. Alle Argumente, die die IG Metall 1955, 56 in Vorbereitung dieses Streiks mit durchgeführt hat, könnte man den Finnen jetzt wieder auf den Tisch legen und sagen, bitte, das ist ein Gerechtigkeitsthema, das ist ein Gesundheitsthema, das ist ein soziales Thema, aber das wird so diskutiert aus dieser Haltung heraus, naja, das sind eben unrechtmäßig gezahlte Gelder, wissen wir denn, ob die Leute wirklich krank sind, die möchten sich in die soziale Hängematte legen und anderes mehr? Ist übrigens nicht so, dass das vorher nicht bekannt gewesen wäre, dass das ist. Und Entlassungen werden erleichtert. Also im Prinzip, was sagte Mario, das ist meine Kollegin, man kann im Prinzip jetzt nur noch Einspruch erheben, wenn der betreffende Kollege seinen Vorgesetzten umgebracht hat. Ansonsten ist eigentlich jegliche Entlassung irgendwie möglich. Und für uns auch interessant mit dem Blick auf das, was uns bevorsteht, schwere Einschnitte im Streikrecht. Weil jetzt Streiks, also Warnstreiks müssen 50 Stunden vorher angekündigt werden. Es darf nur noch gestreikt werden, wenn ein staatlich eingesetzter Schlichter vorher verhandelt hat und die Arbeitnehmerseite das abgelehnt hat. Und in vielen Bereichen darf gar nicht mehr gestreikt werden. Das sind so Punkte, bei denen ich immer denke, das wird die Leute hier ansprechen. Weil Bus und Bahn und öffentlicher Nahverkehr und sowas, da soll nicht mehr gestreikt werden, weil das ja zulasten der Bevölkerung geht. Worauf die Leute immer noch warten, ist die Einlösung der rassistischen Versprechungen. Das ist nichts erfolgt, weil Finnland genauso wie wir massive Arbeitskräftemangel hat. Es völlig unklar wäre, wie man in den Betrieben die Arbeit organisiert, wenn die Leute mit Migrationshintergrund nicht da wären. Die EU-Politik ist natürlich eine, die ganz massiv Grenzen dicht macht und anderes mehr, aber die alleine für Finnland geplante rassistische Abschiebe- und forcierte Auswanderungspolitik bis hin zur Deportationspolitik steht in den Sternen. Und die Leute sind ja, in gewisser Weise auch zutiefst gekränkt, dass ihr eigener Rassismus sie nicht davor bewahrt hat, selber Opfer einer Politik zu werden, die sie vorher ignoriert haben. Was die Finnen gemacht haben jetzt mit den Streiks, also wie gesagt, die machen sich extrem angreifbar, auch die Gewerkschaften, weil sie jetzt entgegen des existierenden Streikrechts zunehmend die Leute zum Arbeitskampf motivieren und die auch auf die Straße gehen. Die haben im Oktober angefangen mit rollierenden Streiks im Norden. Also sie haben das Land in 5 Zonen eingeteilt, von Nord nach Süd. In der ersten Zeit eine halbe Stunde am Montag alle Betriebe, die sich angeschlossen haben im Norden, dann am Dienstag ein bisschen weiter südlich und so runter bis Freitag im Süden. Nichts passierte. In der zweiten Woche haben sie eine Dreiviertelstunde gestreikt, in der nächsten eine Stunde. Regierung und Arbeitgeberseite haben überhaupt nicht zu verstehen gegeben, dass sie das zur Kenntnis nehmen, außer dieser Diffamierung der Gewerkschaften als Mafia-Organisation. Und haben dann im Februar und planen das jetzt im Vorfeld auf den 1. Mai eben zu diesen Massenstreiks aufgerufen. Und da kommen auch zunehmend immer mehr Leute, die das unterstützen. Und dazu muss man wissen, Finnland ist ein hochsozialfriedliches Land. Also das Irre ist, wenn die kommen, die Finnen, alle 2 Jahre zu mir, kommen die rund um den 1. Mai, weil die unsere Berliner Demo so revolutionär finden. Und die meinen die DGB-Latsch-Demo. Ja, die meinen nicht den irgendwas 1. Mai in Kreuzberg, sondern die finden das total toll, wenn wir mit IG Metall fahren, da durch irgendwelche Berliner Bezirke spazieren. Ich finde das sturzlangweilig, aber bei denen finden 1. Mai-Veranstaltungen im geschlossenen Raum statt. Dass die sowas jetzt auf die Beine stellen, heißt, die Not ist riesengroß. Wie reagieren die Gewerkschaften? Ich habe jetzt ein Zitat von der Vorsitzenden der Dienstleistungsgewerkschaft, die das zitiert, was ich auch von vielen anderen gehört habe, dass sie mit vielen Leuten gesprochen haben, die an den Aktionen teilnehmen. Und die haben davor für die Finnen gestimmt und die bereuen das ohne Ende. Also die haben heulende Leute bei sich in den Büros sitzen, die dann auch kommen und sagen, ich wusste das doch nicht. Wo man sagen muss, doch, ihr hättet es wissen können, ihr hättet es nur glauben müssen. Aber tatsächlich gibt es da jetzt gerade ein Riesenerwachen vor dieser Gesamtsituation. Und die Vorsitzende von Industry All hat nochmal deutlich gemacht, dass man eine volle Solidarität mit den Gewerkschaften hat und dass man das auch nicht durchgehen lassen darf. Wobei natürlich die Sache mit dem wir lassen das nicht durchgehen immer schwierig ist, wenn die Leute so wählen, dass es dann dieses Faktum ist, dann wird es natürlich schwierig. Aber die Isabel Barthez hat das dann eben nochmal in den größeren Kontext eingeordnet und zu verstehen gegeben, dass es sich insgesamt in Europa auf einen Angriff auf Arbeitnehmerrechte handelt und nicht nur eine rein finnische oder eine rein italienische oder möglicherweise österreichisch-ungarische und andere Situation ist, sondern wir sind da tatsächlich in einer massiven Angriffssituation. Und warum ich euch das jetzt erzähle unter der Überschrift AfD? Und ob das nützlich und sinnvoll ist, das würde ich jetzt gerne mit euch diskutieren. Weil ich glaube tatsächlich, dass dieses finnische Beispiel für uns eines ist, also mein Ziel ist, niemand begegnet mir in diesem Haus, der nicht von diesem finnischen Beispiel weiß. Ich will, dass ihr das mitnehmt in die Betriebe und dass ihr mit den Leuten darüber diskutiert. Weil in Finnland liegen so viele Kinder im Brunnen, das ist zu spät. Aber das finnische Beispiel ist eines, was so direkt mit uns zu tun hat, dass man da in die Diskussion gehen kann. So, von daher mache ich jetzt hier auch einen Punkt.